Zukunft Holz, der Podcast von Kebony.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Zukunft Holz. Diesmal geht es um vertikale Gärten, die vor allem im urbanen Raum eingesetzt werden sollen. Dazu spreche ich heute mit Dr. Markus Dotterweich. Er ist Diplom-Geoökologe und Experte für innovative Projekte im Bereich Umweltforschung und Umweltbildung. Sein Unternehmen Mobiga mit Sitz in Neustadt an der Weinstraße entwickelt mobile Gärten. Auch wenn wir uns nicht persönlich kennen, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Also herzlich willkommen, lieber Markus.
Ja, auch ebenfalls herzlich willkommen.
Dankeschön. Bevor wir auf Mobiga näher eingehen, würde ich gerne etwas mehr über dich erfahren. Du hast sehr viel schon veröffentlicht, habe ich gesehen, über 100 Publikationen zu Umweltthemen wie Klimawandel und leitest auch viele Umweltprojekte. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, das ging schon sehr früh los. Also ich habe mich schon in der Kindheit oder Jugendzeit sehr für die Umwelt interessiert. Und nach einer Ausbildung als Gleisbauer erstmal, als ich hatte nur einen Hauptschulabschluss, habe ich dann Abitur nachgeholt, weil ich ganz konkret eben das Studienfach Geoökologie studieren möchte. Das war dann immer mein Traum.
Das ist ja auch ein großer Sprung, ne? So vom Gleisbauer und dann hat man Geoökologie im Kopf.
Ja,
wie bist du auf dieses Fach gekommen?
Ja, ich bin eigentlich in der Landwirtschaft aufgewachsen. Also meine Eltern hatten eigentlich so einen Subsistenzlandwirtschaftsbetrieb, also ein recht kleiner bäuerlicher Betrieb, so wie es heute eigentlich gar nicht mehr gibt. Das hat mich natürlich schon sehr früh so mit Umwelt, Natur in Verbindung gebracht und vor allem eben auch die Natur wertzuschätzen in irgendeiner Art und Weise. Und dann eben im weiteren Verlauf, als ich dann einen Geoökologen aus Bayreuth war das damals, kennengelernt habe und mit dem mal so ein Tag unterwegs war, hat mich das so sehr begeistert, dass ich mir gedacht habe, das will ich auch unbedingt machen. Und das hat mich letztendlich dazu motiviert, mein Abitur nachzuholen. Und dann habe ich einen Studienplatz an der Universität Potsdam bekommen. Da bin ich dann letztendlich richtig toll da eingestiegen. Und bis heute war das einer meiner schönsten und spannendsten Lebensabschnitte.
Das hätte ich nie wieder losgelassen.
Nee, überhaupt nicht. Und vor allem eben dieses interdisziplinäre, das ganzheitliche, systemische Denken, was ich da gelernt habe. Das ist etwas, was mich auch im späteren Berufsleben einmal als Wissenschaftler und jetzt, wo ich diese verschiedenen Projekte entwickelt habe oder entwickle, nicht mehr losgelassen.
Mobiga ist denn aktuelles Projekt, sage ich mal, oder eines deiner aktuellen, über das wir auch heute sprechen wollen? Ist deine Unternehmung, ist das richtig? Kann ich das so sagen?
Ja, genau. Das ist ein Unternehmen, könnte man sagen. Also es ist einmal das Produkt gewissermaßen. Ja, nach dem Studium habe ich promoviert und habe mich auf historische und prähistorische Landnutzungstechniken spezialisiert. Vor allem hat mich interessiert, wie die Menschen früher Landwirtschaft beispielsweise betrieben haben und welche Auswirkungen das auf die Umwelt hatte. Und vor allem, welche Ansätze da besonders nachhaltig waren. Und das habe ich dann weiter verfolgt. Ich hatte dann auch verschiedene Professuren in diesem Bereich. Die waren immer nur so temporär, waren verschiedenen Universitäten in Deutschland und in Österreich tätig. Und da habe ich dann das nochmal weiter vertieft mit verschiedenen Forschungsprojekten, vor allem in Nordamerika, aber auch viele in Osteuropa beispielsweise oder eben auch in Deutschland.
Wieso die historischen eigentlich?
Ja, weil das ist besonders spannend, weil natürlich damals die Menschen ja letztendlich von ihren Produkten, was sie auf den Feldern anbauen, absolut abhängig waren. Das heißt, wenn mal irgendwie welche Ausfälle waren oder wenn zum Beispiel sich das Klima geändert hat, was ja auch in früherer Zeiten auch über in gewisser Weise ja vorkam und die Menschen vielleicht weiterziehen mussten, dann mussten sie sich entweder anpassen, das ist so das Thema Klimaanpassung, was ja heute auch sehr, sehr relevant ist, ja, oder sie sind halt letztendlich verhungert. Und das konnte man eben in historischen Zeiten und auch in prähistorischen Zeiten sehr gut beobachten. Und da hat mich natürlich besonders interessiert, gab es irgendwelche Ansätze im Bereich der Landnutzung, die besonders gut und lange funktioniert haben. Und das habe ich dann auch in einem großen Forschungsprojekt weiterverfolgt und solche Ansätze eben genauer zu untersuchen. Und da ist eben ein Beispiel rausgekommen, Das ist die sogenannte Terra Preta, die ist im Amazonasgebiet entdeckt worden, also jetzt nicht durch mich, das ist schon durch andere Menschen oder andere Wissenschaftler und Kollegen, wird es schon seit den 1980ern untersucht. Das ist ein schwarzer, sehr fruchtbarer Boden, der dort eigentlich überhaupt nichts zu suchen hat. Und mittlerweile weiß man eben, dass dieser Boden künstlich oder durch eine ganz bestimmte Landnutzungstechnik erzeugt wurde. Und das ist eben so ein Thema, wo ich mir gedacht habe, Mensch, das irgendwie, sagen wir mal, als Schlüssel für unsere heutigen Probleme reinzubringen, das wäre doch ein ganz spannender Ansatz. Und so bin ich dann, sagen wir mal, schon so vor 20 Jahren dazu gekommen, mich mit verschiedenen Menschen auseinanderzusetzen und zu überlegen, ja, wie könnte man denn das beispielsweise in unsere heutige Landnutzung, in unsere ja moderne Landnutzungszeit, sagen wir mal, so als Idee irgendwie mit reinbringen. Und das ist auch etwas, was letztendlich sich auch heute in den mobilen vertikalen Gärten, so heißt das Projekt, sich auch widerspiegelt. Aber das ist eben nur ein Aspekt.
Was konnten denn diese schwarzen Böden? Was war so besonders?
Das Besondere ist ja eigentlich, dass in tropischen Gebieten Landwirtschaft nur ganz schwer möglich ist, weil die Böden sehr, sehr sauer, sehr nährstoffarm sind und die waren eben sehr, sehr fruchtbar. Also ideal für irgendwelche Gemüsegärten, für Gemüseanbau beispielsweise und ja letztendlich sehr hochfruchtbare Böden. Ja, die wurden vermutlich, also so ganz einig ist sich da die Wissenschaft auch nicht, eben künstlich hergestellt durch eine ganz bestimmte Landnutzungstechnik. Ist vielleicht so ein bisschen ähnlich, wie wenn man einen Kuchen backt. Ja, da, wenn man das Rezept kennt, kann man ganz tollen Kuchen backen. Und jetzt gibt man aber den Kuchen irgendwie einen Wissenschaftler und sagt dann, kannst du mir diesen Kuchen nachbacken? Der kann das irgendwie analysieren, chemisch kann rausbekommen, was für Inhaltsstoffe, ja, da ist Zucker, da ist Mehl drin, Getreide und sonst was. Aber wenn er noch nie erfahren hat, wie man eigentlich einen Kuchen herstellt, wird er ganz schön große Probleme haben, diesen Kuchen nachzubacken. Und so ähnlich ist es letztendlich bei diesen Böden auch oder bei diesen Substraten. Man weiß eigentlich ziemlich genau, was drin ist, aber wie das jetzt genau die Leute damals gemacht haben, weiß man bis heute nicht.
Das heißt also, ihr könnt dieses Wissen gar nicht übertragen in die heutige Zeit.
Ja, man kann es versuchen. Ne? Also man baut es so verschiedenartig nach. Jetzt in unserem Fall ist eben so, man weiß, dass da sehr viel Pflanzenkohle drin ist. Also sind verkohlte Pflanzenreste, ähnlich wie Holzkohle, nur dass man da eben Pflanzen nimmt, dass man das vielleicht noch mit Nährstoffen anreichert. In unserem Fall wird das Ganze auch nochmal fermentiert. Und das führt letztendlich dazu, dass der Kohlenstoff da sehr lange, über viele Jahrhunderte, dauerhaft gebunden werden kann und dieses Material letztendlich auch sehr gut Nährstoffe aufnehmen kann und, sagen wir mal, für unsere Gärten jetzt ganz speziell auch ein ganz tolles Substrat für unsere Pflanzen darstellt.
Und diese mobilen Gärten, die ihr jetzt habt, die sind ja auch bepflanzt?
Ja, genau. Genau.
Kannst du kurz mal beschreiben? Also ich, ja, zur Vorbereitung quasi dieses Podcasts habe ich mir natürlich einiges angeschaut und angelesen. Ich weiß, wie so ein mobiler Garten aussieht, aber kannst du vielleicht das ein bisschen optisch beschreiben, sozusagen für unsere ZuhörerInnen, dass die nachvollziehen können, wovon wir eigentlich sprechen, wie so ein mobiler Garten aussieht?
Ja. Also ein mobiler, vertikaler Garten muss man sich so vorstellen, erstmal vielleicht wie ein Hochbeet. Vom Gedanken her, vom Ansatz, ne, ein Hochbeet kann man ja vielleicht auch, sagen wir mal, auch auf Rollen stellen oder kann man hin und her transportieren. Sprich, das ist ein Garten, der jetzt erstmal nicht mit dem Boden direkt verbunden ist. Nur, dass da der Unterschied ist, also so eine Art Pflanzeninsel, dass die Pflanzen nicht horizontal, sondern vertikal angeordnet sind, also wie an einer Wand. Und unsere Mobiga-Systeme, so sprechen wir, so haben so etwa eine Grundfläche von 2x2 Metern und in der Höhe so etwa 2,20 Meter bis 2,50 Meter hoch und sind meistens dann so beidseitig begrünt. Und dann sind noch links und rechts Sitzbänke angebracht, so dass man sich da auch hinsetzen kann und dann, sag mal, im Rücken in der Wand, da sind dann diese Pflanzen drin. Und die Herausforderung natürlich gegenüber jetzt einem normalen Hochbeet ist ja die, dass wenn man etwas im Vertikalen bepflanzt, die Frage einmal, wie kann man diese Pflanzen da verankern? Und da gibt es eben, sagen wir mal, aus der klassischen Wandbegrünung, wie man es ja vielleicht schon hier und da gesehen hat, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Meist sind es aber irgendwelche permanenten Bewässerungssysteme, irgendwelche Kunststoff- oder Fließsysteme, wo ständig Wasser drüber fließen. Das ist einmal relativ energieintensiv. Die brauchen im Allgemeinen irgendwie einen permanenten Wasseranschluss, einen Stromanschluss und ähnliches. Und das kann man, sagen wir mal, für unsere Systeme erstmal so nicht übernehmen. Mhm. Und das war eben so eine weitere Herausforderung. Also wir haben einmal dieses Substrat damit entwickelt. Wir haben uns, müssen uns bei der Bewässerung irgendwie neue Ansätze überlegen. Wir mussten uns auch überlegen, wie können wir das Ganze überhaupt bepflanzen? Wie kriegen wir das Ganze mobil? Und dann war natürlich der Aspekt Nachhaltigkeit auch noch ganz wichtig. Das bedeutet, dass wir auch Materialien einsetzen wollten, die für unsere zukünftigen Generationen oder auch für das Produkt selbst möglichst keinen Abfall erzeugt. Das heißt, wir wollen auf eine maximale nicht Wiederverwertbarkeit, wie es häufig gesagt wird, sondern wir wollen es wiederverwenden können, am besten für das Gleiche wieder in irgendeiner Form. Mhm. Und das war auch ein wichtiger Aspekt. In all diesen Ideen, da stecken ganz viele Innovationen drin, sind wir dann vor fünf Jahren jetzt eigentlich schon, haben wir einen Antrag eingereicht am Bundesministerium für Bildung und Forschung und ist dann bewilligt worden. Und so konnten wir ja fast 10.000 Arbeitsstunden erstmal sozusagen in diese Innovationen reinstecken, diese zu entwickeln. Also wir haben dann verschiedene Prototypen erstmal ausprobiert, haben uns angeschaut, ja, welche Pflanzen können dann zusammenwachsen? Wie können wir dieses Substrat optimieren? Wie kann überhaupt so ein Ding aussehen? Wie schwer muss man das eigentlich, oder wie muss man das eigentlich bauen, dass es nicht zu schwer wird? Mhm. Wie sieht es aus mit der Biodiversität? Wie sieht es aus, vor allem aber auch mit der Klimaanpassung? Das war eine Haupttriebfeder auch in diesem Projekt. Wir wollten für überhitzte Innenstadtbereiche einen Baustein anbieten, wie man, sagen wir mal, so kleine Wohlfühloasen schaffen kann. Ja, und diese Wohlfühloasen sollen ihm dazu dienen, dass sich dort Leute hinsetzen können, vor allem an besonders heißen Tagen, und sich, sagen wir mal, durch die Pflanzen da letztendlich besser wohlfühlen können. Die tun zum einen beschatten, aber sie tun eben auch aktiv Wasser verdunsten, was auch nochmal zusätzlich zu einer Abkühlung führen kann.
Ich habe schon ganz viele Fragen, muss ich sagen, zu dem, was du jetzt auch schon erzählt hast. Mhm. Also angefangen damit, weil du ja auch von der Problematik erzählt hast, wie es läuft zum Beispiel bei Hochbeeten oder Hochgärten sozusagen die Bewässerung zu gewährleisten. Wie habt ihr das gelöst?
Das haben wir jetzt so gelöst. Also sind zwei Ansätze. Das erste ist, dass wir Regenwasser einfangen. Also auf der Fläche, wo das System steht, das sind sowohl der bepflanzte Bereich als auch die Sitzbank, wird das Regenwasser eingesammelt und wird dort in einem Wassertank zwischengespeichert. Also damit das Wasser dann hochkommt, haben wir da eine solarbetriebene Pumpe eingebaut. Mhm. Das Wasser wird nach oben gepumpt und dann über dieses Substrat, was in dem Kern der vertikalen Bepflanzung eingebaut ist, wieder verrieselt, mehr oder weniger. Und das Wasser, was einmal dann durch den Substratkern durchrieselt, wird wieder von diesem Wassertank aufgefangen, sodass das Ganze im Kreislauf ist. Also nur nur das Wasser, was wirklich tatsächlich dann von den Pflanzen aktiv verdunstet wird, wird wieder an die Umgebung abgegeben. Das heißt, das Ganze ist sehr wassersparsam und es führt letztendlich dazu, dass man auch über längere Hitzeperioden, also so etwa 4 bis 6 Wochen, dieses System überhaupt nicht Gießen braucht. Und das ist natürlich gerade für bestimmte Menschen, also ich denke da zum Beispiel an Kommunen, die ja eigentlich ihre Städte auch als großes Interesse haben, ihre Städte oder Gemeinden mehr Grün da auf die Plätze und auf die Fläche zu bringen, besonders interessant, weil ja häufig gar nicht die Kapazitäten da sind. Mhm. Wir erfahren ja in den letzten Jahren, dass ja viele Kommunen vor ganz großen Herausforderungen stehen. Also wir haben einmal diese überhitzte Innenstadtbereiche, weil es da zu wenig Pflanzen gibt, weil sehr, sehr viel versiegelt ist, weil es da sehr viele Gebäude auf dichten Raum geben. Und die Menschen fühlen sich dann dort in der Stadt nicht mehr wohl. Und da werden letztendlich neue Möglichkeiten gesucht. Und natürlich wäre es am besten, alles mit Bäumen zuzupflanzen. Aber das kann man halt nicht überall. Vor allem einmal, weil eben sehr viel Infrastruktur im Boden ist. Das wäre dann sehr, sehr teuer, die erstmal umzulegen. Oder weil es eben auch Konkurrenznutzungen gibt. Ne? Da ist vielleicht am jeden Samstag oder Mittwoch ist irgendein Wochenmarkt beispielsweise. Ne? Oder es ist irgendein Straßenfest oder gibt ja viele andere Dinge, was letztendlich verhindert, da jetzt einfach den Boden aufzureißen und Baum zu pflanzen.
Und deshalb sind eure Gärten auch mobil sozusagen.
Genau, ne? Also wir haben auch Systeme entwickelt, die auf Rollen sind, ne? Und dann könnte man, sagen wir mal, die können dann Montag bis Mittwoch an der Stelle stehen und Donnerstag bis Samstag kann man die dann 5 Meter woanders hinrollen, wenn man möchte.
Ihr habt ja auch oben drauf Nistkästen für Wildbienen draufgesetzt, ne?
Genau, ne? Das ist auch so ein Thema, das wir damit verfolgen. Also wir wollen keine Geranienampeln machen, sage ich jetzt mal so ein bisschen provokativ, ne?
Ja. Was, als Norddeutsche fühle ich mich nicht angesprochen.
Ja, ne? aber ne? Also man erlebt gerade so auch im städtischen Bereich die klassische Gartenkultur ja auch, dass sehr viel mit Zierpflanzen gearbeitet wird, mit sehr vielen Züchtungen, die aber, sagen wir mal, mit der heutigen Natur drumherum überhaupt nichts mehr zu tun haben. Mhm. Wir wollen wieder ein Stück Wildnis zurückbringen. Und deswegen arbeiten wir mit verschiedenen Gärtnereien zusammen, die sich auf Wildstauden spezialisiert haben. Und die pflanzen wir in unserem System ein. Das ist so ein Ansatz. Ein zweiter Ansatz ist der, dass wir da auch auf Pflanzen gucken, die besonders wildbienenfreundlich sind. Deswegen sind unsere Systeme auch mit diesen Wildbienennisthilfen ausgestattet werden können. Wir wollen letztendlich mehr Biodiversität auch mit in die Stadt bringen. Ein zweiter Vorteil von diesen Stauden ist natürlich der, dass die mehrjährig sind. Das heißt, einmal reingepflanzt, brauchen die dann übers Jahr oder über mehrere Jahre hinweg, wenn die einmal richtig gut angewachsen sind, eigentlich so gut wie überhaupt keine Pflege mehr. Mhm. Das ist natürlich dann auch ein ganz spannendes Ansatz. Und dritter Bereich, den wir da auch mit verfolgen, also wir bieten verschiedene Potpourris an und es kann zum Beispiel eher so ein Wildbienenfokus sein, es kann aber auch ein Blühfokus drauf sein, es kann aber auch beispielsweise ein essbarer Fokus drauf, dass die Pflanzen essbar sind, seien es jetzt irgendwelche Kräuter oder Heilkräuter beispielsweise. Wir wurden mal angesprochen, ob wir so eine Art Hildegard von Bingen Garten mal bauen können oder solche Dinge, ne? Und da kommen wir dann auch in den Bereich hinein, das sagen wir auch in diesen Bildungsbereich besonders spannend ist.
Ja, deswegen, kurze Frage noch, wie viele Pflanzen passen denn ungefähr?
Also wir haben aktuell 2 unterschiedliche Modelle. In dem einen Modell ist es so, dass etwas so zwischen 80 und 90 Stauden reinpassen. Das Tolle ist ja, als wenn man mal die Sitzbank eigentlich wegrechnet, dass die eigentliche Grundfläche eigentlich nur einen halben Quadratmeter ausmacht. Ne? Aber wir haben bis zu 8 Quadratmeter begrünte Fläche, dadurch, dass wir es in den Vertikalen aufbauen können. Das heißt, es nimmt relativ wenig Platz weg, aber wir können da sehr, sehr viele Pflanzen unterbringen. Und das ist ja auch ein ganz enormer Mehrwert gegenüber einem klassischen Hochbeet.
Du hast es schon angesprochen, Kommunen sind so ein bisschen euer Fokus, wen ihr so ansprecht. Kommen die auf euch zu oder geht ihr auf die zu? Sind die offen dafür? Das ist ja schon sehr innovativ, es ist was Neues.
Ja, das ist sehr, sehr spannend. Wir hatten die Möglichkeit, in unserem 3-jährigen Forschungsprojekt schon mit mehreren Kommunen zusammenzuarbeiten. Und anfangs, als wir mit der Projektidee noch herangetreten sind, konnten sich viele Kommunen überhaupt nichts drunter vorstellen, was wir überhaupt wollen. Es war auch damals auch, als wir den Projektantrag gestellt haben, das war eine einfache Bleistiftzeichnung, wie wir uns sowas vorstellen. Und sowas in der Richtung gab es noch überhaupt nicht. Das war dann anfangs schwierig. Und nachdem wir das erste irgendwo aufgestellt hatten, hat eigentlich unser Telefon nicht mehr stillgestanden. Wir wollen auch sowas haben. Ne?
Können wir noch believing, ne?
Genau, oder? Können wir noch an einem Projekt teilnehmen? Weil natürlich während des Forschungsprojektes haben wir das alles kostenlos zur Verfügung gestellt. Und da waren natürlich viele scharf drauf. Aber da war es dann schon zu spät. Da konnten wir keine mehr aufnehmen. Ne? Und das war dann insofern schon sehr spannend. Ein Teil des Projektes war auch, Umfragen zu machen. Also wir haben an jedem, ja, wir haben in 6 verschiedenen Städten in Rheinland-Pfalz diese Systeme aufgestellt über mehrere Jahre hinweg. und konnte dann, ich glaube, so an die 2000 Feedbackbögen einsammeln. Und es war unglaublich, was da für ein positives Feedback auch von den Passanten zurückgekommen ist. Die Leute bleiben einfach stehen. Wir haben das immer beobachtet. Die haben sowas auch noch nicht gesehen, so einen vertikalen Garten. Und fragen sich, was ist denn das? Ne? Es sieht dann teilweise auch ein bisschen wild aus, weil es eben Wildstauden sind, die da überwiegend drin sind. Und wenn man dann mit den Leuten vor Ort dann auch ins Gespräch gekommen sind, haben wir eigentlich fast durchweg nur, also das war bei weit über 90%, unglaublich positive Kommentare bekommen, ne, und Rückmeldungen und Hinweise. Mensch, sowas müsste überall in der Stadt stehen. Und kann ich auch sowas bei mir zu Hause aufstellen und all solche Dinge. Also das.
Und wie ist das? Kann man also theoretisch?
Ja, kann man machen. Es ist natürlich vom Ansatz her so, dass die Dinge, sag mal, für zu Hause, ja, wie soll man sagen, wie wenn man sich halt, sagen wir mal, einen Omnibus privat kauft. Ja. Kann man natürlich machen. Ja, kann man natürlich machen. Es ist ein bisschen, also es ist jetzt nicht von der Größe zu groß, sondern es ist halt, sagen wir mal, von der ganzen Konstruktion, genau, von der Robustheit und von der Dauerhaftigkeit, wie die Bank, die Sitzgelegenheiten alles gebaut sind, auf den öffentlichen Bereich jetzt erstmal ausgestattet. Und dementsprechend sind da natürlich Materialien eingesetzt, die auf eine sehr große Langlebigkeit und Dauerhaftigkeit ausgerichtet sind. Das kennt man ja vielleicht auch, ne? So eine Parkbank, die man in der Stadt hat, kann man sich natürlich auch selbst in den Garten stellen, ne? Aber die kostet halt 3000 Euro.
Eben, und nicht 300.
Na, eben, ne? Genau, und nicht 300, ne? Weil man die natürlich zu Hause ganz anders behandelt und belastet, wie wenn etwas auf dem öffentlichen Bereich steht. Aber prinzipiell ist es offen und wir sind jetzt auch gerade dabei, sagen wir mal, so abgespeckte Modelle zu entwickeln, wo man sagen kann, okay, du hast vielleicht schon zu Hause eine Zisterne stehen und brauchst vielleicht diese integrierte Bewässerungseinheit gar nicht. Mhm. Ne? Oder du willst deine eigene Bank davor stellen und eigentlich hast du nur Interesse
an diesem
vertikalen, genau, nur dieses vertikale Modul. Und da sind wir inzwischen, wir haben jetzt gerade unsere neue Webseite online geschaltet, wo man eben nur Gestelle mit einem Sack Mobigas-Substrat, weil das braucht man auf jeden Fall, da kann man keine normale Erde reinkippen, so als Paket verkaufen und das sind auch soll dann auch durchaus private Menschen ansprechen.
Im Fokus habt ihr den urbanen Raum und Gebäude auch. Ihr werdet auch auf der Messe Building Green am 6. und 7. Juni in Hamburg sein. Da geht es ja auch um nachhaltige Architektur und urbane Transformation. Wie müssen denn Städte grundsätzlich entwickelt werden, um sich auf den Klimawandel einzustellen?
Ja, ein ganz wichtiger Aspekt ist einmal, oder zwei Aspekte sind es eigentlich. Das eine ist das Wasserthema und das andere ist das grüne Thema. Also Pflanzen können unglaublich viel beitragen, wenn es um Klimaanpassung geht. Mhm. Also wer das vielleicht kennt, wer durch eine Straße geht, wo die Sonne reinknallt, die Sonnenstrahlen strahlen wieder auf einen zurück, wird in Wärmestrahlung, in Infrarotstrahlung umgewandelt und heizt dann letztendlich alles ganz stark auf. Wenn man hingegen, sagen wir mal, Pflanzen in einer Straße hat, vor allem wenn Bäume da sind, damit erstmal ganz viel abgeschattet ist, das Sonnenlicht wird sehr frühzeitig reflektiert und ein Baum kann die Lufttemperatur 10 bis 20 Grad ohne weiteres kühler sein. Ja, Wahnsinn. Und das macht natürlich unglaublich viel aus. Die Herausforderung natürlich ist dabei, dass Pflanzen Wasser brauchen. Mhm. Und gleichzeitig mit der Klimaerwärmung, die wir haben, vor allem die langen Hitzephasen im Sommer, hat man auch gleichzeitig weniger Wasser zur Verfügung. Mhm. Aber was passiert denn derzeit? Das Wasser wird über die Dachrinnen abgeleitet in die Kanalisation und gegebenenfalls über das Klärwerk ganz schnell wieder in die Flüsse geleitet. Das heißt, das Wasser wird gar nicht in der Stadt zurückgehalten und man muss es mit sehr viel Aufwand wieder zurückbringen, um beispielsweise solche Pflanzen zu gießen. Und Wasser selbst, wenn es eben verdunstet, führt auch nochmal zu einer Abkühlung. Also das sind so die verschiedenen Aspekte und deswegen wird es häufig auch so zusammengefasst unter dem Begriff blau-grüne Stadt. Mhm. Ja, also dass man Möglichkeiten findet, wie können wir das Wasser in der Stadt halten und wie können wir mehr Pflanzen reinbringen. Und da kommt dann noch so ein zweiter Begriff dann mit rein, das ist das sogenannte Schwammstadtprinzip, dass wir einfach schauen, wie können wir Flächen wieder entsiegeln oder wie können wir die Stadt in einen Bereich hinein entwickeln, das Wasser mehr zurückgehalten. Ja, und da spielen zum Beispiel sowas eine Rolle, dass man irgendwie den Boden wieder aufbricht, dass das Wasser beispielsweise vor Ort versickern kann, dass es vor Ort irgendwie gespeichert werden kann, sei es in Zisternen oder sei es im Boden direkt. In Zisternen hat natürlich der Vorteil, dass das Wasser dann direkt zum Beispiel für die Pflanzenbewässerung wiederverwendet werden kann. Und unsere mobilen Gärten sind letztendlich dann auch so ein Baustein in diesem ganzen Bereich, weil natürlich da, wo die mobilen Gärten stehen, die stehen zwar auf einer versiegelten Fläche, aber ab dem Moment, wo der mobile Garten hingestellt wird, ist es eigentlich dann ab dem Moment ein kleiner Schwamm. Das heißt, das Regenwasser, was in diesem Bereich runtergeht, wird sofort zurückgehalten, wird gespeichert und wird dort den Pflanzen zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich auf eine Stadt gerechnet nur ein ganz kleiner Nadelstich, könnte man sagen. Aber es ist eben in diesem gesamten Konzept, kann es durchaus einen relevanten Baustein darstellen.
Ihr arbeitet ja mit mehreren Partnern zusammen, unter anderem auch mit Kebuni. Wie ist es da zu der Zusammenarbeit gekommen?
Ja, als wir dann mit dem Forschungsprojekt zu Ende waren und jetzt überlegt haben, ja, wie können wir jetzt unsere Prototypen in ein marktreifes, in ein serienreifes Produkt entwickeln, haben wir eine ganze Reihe von Herausforderungen gehabt. Und ein ganz zentraler Punkt war eben der, dass wir da ganz viele, sagen wir mal, Innovationen drin haben. Wenn es jetzt um das Herstellen geht, ja auch ganz viele Gewerke. Und für uns war relativ schnell klar, dass wir nicht die ganze Holzbeplankung oder diese ganzen Zierdinger von Grund aus rohen Brettern herstellen können. Also entweder wir holen eine Schreinerei rein, die uns das für uns macht. Und da haben wir verschiedene Anfragen gemacht und das war einfach alles viel zu teuer. Da haben wir natürlich noch Möglichkeiten gesucht, ein möglichst, ich sag mal, praktikables Holz auch zu finden, das sehr schön aussieht. Und dann haben wir noch die Herausforderung, über die Sitzbank, das Niederschlagswasser auch eingesammelt wird und den Pflanzen zur Verfügung gestellt wird, dürfen wir auch keine Imprägnierungsmittel einsetzen, die möglicherweise pflanzenschädigend sind oder unser Bewässerungssystem.
Also es muss ungiftig sein sozusagen. Ne?
Es muss ungiftig sein. Mhm. Am besten etwas, was man ja in den Mund nehmen kann, was letztendlich auch pH-neutral ist und all diese Dinge. Ne? Das ist natürlich auch noch wichtig. Also da wird die Luft dann ganz schnell dünn an den Möglichkeiten, die man da hat. Und wir haben mit ganz vielen Holzhändlern telefoniert und recherchiert und haben verschiedene Hölzer ausprobiert. Und dann sind wir mal an einen Holzhändler Anfang dieses Jahres gestoßen. Der hat sich dann so ein bisschen mehr dafür interessiert, was wir machen. Meistens ist ja nur irgendwie so, ja, wir brauchen noch Holz und sonst was. Habt ihr das zur Verfügung? Was kostet das und so? Und der hat dann mal nachgefragt, ja, für was braucht ihr das Holz eigentlich? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, geh mal auf unsere Webseite www.mobica.info. Und dann haben wir so am Telefon drüber diskutiert und dann meinte er, ja Mensch, das sieht ja toll aus. Ich würde da Kebuni-Holz empfehlen. Und das kannte ich bis dahin gar nicht. Ne? Und dann bin ich da relativ schnell in Kontakt dann auch, weil ich Musterproben gern gehabt hätte, was er aber jetzt direkt so nicht zur Verfügung stellen konnte, bin ich dann direkt mit Kebuni in Kontakt getreten, mit den Herrn Kremm in Kontakt gekommen. Und der hat mich dann dabei ganz toll unterstützt, das Kebuni-Holz auf unsere Systeme letztendlich zu bringen. Dann haben wir so verschiedene Musterproben bekommen und habe das mal ausprobiert und haben mal dann so eine erste Bank gebaut. Und das sah einfach so fantastisch aus, dass wir uns gesagt haben, darauf müssen wir setzen. Ne? Also das ist ein Weg, der uns da auf jeden Fall weiterführen kann. Und das Tolle eben an diesem Kebuni-Holz ist, dass wir kriegen das jetzt bei Palette geliefert. Wir können das von der Palette runter, kappen das nur noch mit der Kappsäge und können das direkt draufschrauben. Und das ist halt, sagen wir mal, bei allen anderen Hölzern so in der Form nicht möglich, außer man würde irgendwie auf Tropenhölzer setzen, was natürlich für uns überhaupt nicht in Frage kommt.
Klar, das widerspricht sich auch.
Genau, ne, das widerspricht sich auch für unseren Nachhaltigkeitsaspekt. Und das ist einfach, sagen wir mal, in diesem Kontext, wie wir unser Gesamtprodukt, unsere Vision von unseren mobilen vertikalen Gärten in Bezug auf Nachhaltigkeit, in Bezug auf ja auch Design da einfach sehr, sehr gut passt. Ne? Es gibt da zum Beispiel von Kebuni auch eine Variante, die, ich sag schon, fast ein Stück weit geleckt, also so edel aussieht.
Kebuni Clear.
Genau, dieses Kebuni Clear. Ne? Das würde zu unserem System gar nicht so passen. mit den Wildstauden zusammen, mit dem Insektenhotel und auch die ganze Struktur oder so, das macht das Ganze viel lebendiger, wie wenn das einmal so, das Kebony Clear wirkt eher so ein bisschen steril. Und diese Charakter-Variante, die ist eigentlich dazu absolut ideal und hebt sich auch nochmal von allen anderen Stadtmöbeln ab. Also wenn man so andere Holzstadtmöbel sieht, ist es ja dann eher, dass die ganz fein hochgeschliffen und dann nochmal, wenn die frisch ausgeliefert sind, vielleicht noch lackiert und ganz toll geölt sind und da irgendwie da rumglänzen. Und unseres hat dann, sagen wir mal, eher so diesen, so ein bisschen Rock'n'Roll-Charakter. Ja,
ja, einfach so natürlich.
Ja, ja, genau, ein Stück weit natürlich. Und das passt, sagen wir mal, letztendlich auch zu unserem natürlichen System und gibt dann auch nochmal einen besonderen Kontrast zu unserer Edelstahlkonstruktion, die natürlich hier und da durchscheint. Gerade in dieser Kombination haben uns jetzt schon ganz viele Leute attestiert, sieht es absolut hervorragend aus. Und dann natürlich für uns die, die super einfache Verarbeitung, die Langlebigkeit von dem Holz. Wir vermieten ja auch die Systeme, ne? Also wir verkaufen sie und vermieten sie. Da ist natürlich dann auch in dem Kontext sehr interessant, wie gut lässt sich dann auch sowas reparieren, wenn da jetzt jemand Graffiti drauf macht oder da irgendwie drin rumschlitzt oder wenn dann doch mal was ausgetauscht werden muss. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich auch, wir haben trotzdem irgendwelche Holzreste, wir haben vielleicht irgendwelche Rückläufe und ähnliche Dinge, dass man eben dieses Kebony-Holz auch sehr gut wiederverwenden kann für andere Zwecke. Ja, also so Abschnitte, da kann man dann vielleicht nochmal Blumenkübel draus machen oder irgendwelche anderen Elemente in irgendeiner Form. Also wir haben da schon ganz viele Ideen entwickelt, wie wir, sagen wir mal, mit diesem Holz dann im zweiten, dritten und weiteren Nutzungszyklus weiterverfahren oder das weiter.
So wie Sie es vorhin schon sagten, ne, dass es die Intention eigentlich ist, das Material zu behalten und nicht zu recyceln, sondern wirklich auch für denselben Zweck auch wieder einzusetzen.
Genau. Und eine Vision, die ist mir jetzt seit vor einer Woche etwa gekommen, ist die, wenn uns einmal das Holz also als Nutzmaterial in der Form gar nicht mehr zu verwenden ist, weil es dann einfach zu abgerieben oder zu zersplittert irgendwann ist, in 20, 30 Jahren hoffentlich erst, ne? Oder sagen wir mal die ganz kleinen Abrisse oder unsere Sägespäne, dass wir das auch einfangen. Das Ganze dann verkohlen, also Pflanzen Kohle draus machen und das dann letztendlich wieder in diesen Kreislauf unserer Mobiga-Erde reinbringen und gleichzeitig dann letztendlich als CO2-Speicher dient, weil ab dem Moment, wo ja das Holz verkohlt wird, verwittert es ja nicht mehr weiter. Das heißt, es wird kein CO2 mehr draus, es wird dauerhaft gebunden und kann dann somit sogar einen Klimaschutzcharakter erzeugen. Die Mobiga-Substrate haben aufgrund der Pflanzenkohle, die da drin sind, auch einen klimapositiven Effekt. Also etwa ein Kubikmeter Mobiga-Substrat speichert im Schnitt so 250 bis 300 Kilogramm CO2. Und zwar dauerhaft, ne, weil sich das letztendlich nicht mehr in die Atmosphäre freigesetzt.
Genau.
Wenn man da dadurch dieses Kebony-Material vielleicht dann auch irgendwann in diesen Kreislauf mit reinbringen kann, wäre das natürlich eine super spannende Sache. Das heißt, das Kebony-Holz, was wir einsetzen, ist nicht nur CO2-neutral, was man sonst immer durchrechnet, sondern wir können dann vielleicht sogar einen CO2-positiven Effekt dann daraus erzeugen.
In Mannheim hat ja die Bundesgartenschau angefangen im April und dort seid ihr auch vertreten. Welchen Stellenwert hat denn die Gartenschau für euer Produkt? Habt ihr so jetzt die Chance, das einem großen Publikum noch näher zu bringen?
Das hoffen wir sehr. Also so sind ja, also in den letzten Jahren hat sich ja auch die Bundesgartenschau so von der Ausrichtung auch ein Stück weit verändert. Also früher war es ja sehr stark, ich sag mal, zierpflanzenlastig, ist es ja immer noch, ne? Also sagen wir mal so, Nachhaltigkeit, Klimawandel, Klimaschutzthemen haben da eigentlich nur eine sehr marginale Rolle gespielt. Und die Bundesgartenschau in Mannheim hat sich jetzt ganz explizit auch das Thema Klimaschutz und Klimaanpassung auf die Fahnen geschrieben. Das zieht sich jetzt meiner Meinung nach nicht über die ganze Bundesgartenschau hinweg, aber das finde ich eine ganz, ganz wichtige und auch wegweisende Stoßrichtung, die da jetzt passiert. Und es wird ja auch immer mehr von den Menschen nachgefragt, die auf die Bundesgartenschau gehen. Es sind ja häufig einmal viele Privatmenschen natürlich, aber es gehen ja auch Gartenlandschaftsbauer dahin, es gehen Vertreter von Kommunen dahin und schauen sich die neuesten Entwicklungen an. Und wir sind eben da angesprochen worden, also wir sind da nicht proaktiv dahin gegangen, sondern jemand von der Bundesgartenschau hat uns angesprochen, ist auf unser Produkt aufmerksam geworden, weil die eben ganz gezielt da jetzt Bereiche entwickeln wollten oder Themen, wo es eben um Wand- und Dachbegrünung, um neue Möglichkeiten im Bereich Klimaschutz, Klimaanpassung geht. Und da sind wir natürlich mit unserem Produkt da ganz toll aufgestellt und unsere beiden Systeme, die wir jetzt derzeit auf dem Markt haben, können dort erkundet werden.
Ja, Mensch, Markus, vielen Dank für die Einblicke. Es war total spannend. Und wir haben jetzt echt einen super Überblick bekommen über das, was ihr macht, über das, was ihr entwickelt, und wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Dr. Markus Dotterweich, Projektleiter von Mobiga. Das war Zukunft Holz, der Podcast von Kebony. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, und für euch weiterhin viel Erfolg.
Ja, auch vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.